Hochstapelei, der Buchpodcast. Von Lesern für Leser. Bücher neu gelesen, neu entdeckt und neu für die Bücherbank. Mit euren Hosts Christina Casala und Helge Denker.
Wieder eine neue Folge Buchstapelei, der Buchpodcast mit Helge und Christina. Hallo Helge.
Hallo Christina.
So, wenige Wochen vor Weihnachten, die letzte Aufzeichnung für das Jahr 2021. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und im vergangenen Podcast hatten wir ja schon kurz erwähnt, wir haben überlegt, welche Literatur uns zu Weihnachten einfällt. Und so richtig eine richtige Inspiration hatten wir nicht, weswegen wir auch in der Ausgabe Dezember keine Weihnachtsliteratur lesen werden, sondern uns stattdessen entschieden haben für Mutter Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht. Das ist unser Klassiker. Und wir werden lesen Edgar Selges, Hast du uns endlich gefunden? Eine Neuerscheinung, ganz frisch in den Bücherregalen.
Ja, November erschienen, rausgekommen im Rowohlt Verlag.
Warum haben wir uns für Bert Brecht entschieden? Aufmerksame Hörer erinnern sich vielleicht, im letzten Podcast haben wir über Jenny Erpenbecks Kairos gesprochen.
Genau.
Einem Roman, der kurz vor und um die Wendezeit in der DDR spielt und Bert Brecht kommt dort immer wieder vor. Ja. Deswegen sind wir auf Bertolt Brecht gekommen.
Genau, so sind wir drauf gestoßen, ne? Das war der Anlass dafür. Und Mutter Courage ist, glaube ich, eines seiner bekanntesten Werke oder auch sehr häufig gespieltes Stück, seit den 50er Jahren eigentlich regelmäßig auf den deutschen Bühnen zu sehen.
Ja.
Deswegen haben wir uns das mal rausgepickt.
Genau.
Hattest du es vorher schon mal gelesen?
Gelesen nicht.
Nee.
Ich kannte eine Verfilmung von Arno Knips, 65, glaube ich.
Ja, Schwarz-Weiß.
Schwarz-Weiß.
Ja, die habe ich auch gesehen.
Ja. Hast du sie jetzt noch mal aktuell
gesehen? Ich habe sie jetzt noch mal aktuell gesehen, natürlich nachdem ich das Buch gelesen habe.
Natürlich. Natürlich. Aber es ist ja 1:1, ne? Ich hatte nur mal auszugsweise reingeguckt.
Nichts, ne? Also mir ist nichts aufgefallen, es ist sehr, sehr werkgetreu.
Ja, man kann es im Grunde mitlesen, während man dieses...
Ja, könnte man machen, ja, stimmt, stimmt, ja.
Ja. Ja, ja, also heute würde man es wahrscheinlich anders aufnehmen und aufzeichnen, wobei Bertolt Brecht, das habe ich in dem Zusammenhang gelesen, sehr strenge Regieanweisungen für die Aufführung von Mutter Courage mitgegeben hatte und also über viele Jahrzehnte quasi das Stück immer gleich inszeniert wurde auf den Theaterbühnen, weil er da sehr strenge Vorgaben gemacht hatte.
Ach so, und ich glaube, die Erben sind da auch relativ hinterher, ne? Das ist so in seinem Sinne passiert. Dementsprechend schwierig ist es da, neue Interpretationen oder neue Sachen reinzubringen, ne?
Ja.
Das erklärt, warum das so ein Klassiker ist.
Genau. Vermutlich.
Ja.
Möchtest du eine kurze Einführung geben?
Ja, gerne. Mutter Courage ist eine Marketenderin, würde man, oder hat man damals gesagt.
Das Wort kannte ich gar nicht.
Ich auch nicht. Also nur daher. Und das ist eine Frau, die mit einer Truppe, mit einem oder einem Teil einer militärischen Einheit mitzieht und denen sozusagen Lebensmittel, Waren, Klamotten, alles, was sie so brauchen, verkauft. So. Ja, klar, die plündern auch mal da, wo sie sind und nehmen sich das, was sie brauchen, sozusagen von den Bauern weg. Aber das, was sie so ranschaffen kann, das verkauft sie an die Truppe, mit der sie mitzieht. Ja, ist immer hinter den Linien, ist immer aber dicht am Geschehen auch dadurch, bekommt auch viel mit von dem Kriegsgeschehen und das ist sozusagen die Figur, die Bertolt Brecht schafft, um dieses Kriegsgeschehen, wir reden über den 30-jährigen Krieg, genau, das ist die Szenerie, die Mutter Courage hat 3 Kinder, 2 Söhne, eine stumme Tochter, die Katrin und den Schweizer Kars, heißt der jüngere Sohn, und der andere ist der Eilim und der ist der Ältere und im Laufe der Geschichte wird sie diese 3 Kinder verlieren, so mehr oder früher oder später. Das taucht an der ersten Szene gleich schon auf, da wird eine Prophezeiung, macht sie eine Prophezeiung jemanden, einem Werber, der ihren ältesten Sohn abwirbt, zum Militär bringt und dem prophezeit sie, dass er sterben wird. Und dann macht sie es mit dieses Orakel mit ihren Kindern auch gleich und stellt auch fest, dass diese 3 Kinder auch alle sterben werden. So fängt es eigentlich an.
Genau.
Ja, und dann entwickelt sich die Geschichte immer mit in so kleinen Zeitsprüngen. Also es geht immer mal wieder ein paar Jahre voran Und diese Mutter Courage, der geht es mal besser, mal schlechter. Also die hat mal macht sie gute Geschäfte, mal macht sie schlechtere. Und ein Koch taucht noch auf, mit dem sie sich zusammentut. Ein Feldprediger, also der auch das Wort Gottes zu den Soldaten spricht. Und eine wichtige Rolle hat auch eine Yvette Portier, heißt die. Die ist erst Prostituierte und später Ehefrau eines alten Oberisten. Und wird sozusagen durch den Krieg dann auch reich und durch diese Heirat. Der Mutter Courage geht es aber nicht so gut. Also die hat zwar mal wirtschaftlichen Erfolg und schafft es auch mal, dass es ihr besser geht und die Geschäfte gut laufen. Aber zum Schluss geht es ihr ganz dreckig und eigentlich muss sie betteln. Der Sohn macht Karriere, der Eilif, in der Armee. Der wird ja von dem Werber sozusagen mitgenommen. Und der wird also verbringt Heldentaten, indem er für die Truppe Essen organisiert, indem er es den Bauern im Prinzip wegnimmt.
Er ist ein Dieb.
Die Bauern auch umbringt dabei oder misshandelt zumindest. Ja. Nicht? Genau, und macht aber Karriere in der Armee und die trifft sie auch nochmal. Der Schweizer Karst bleibt längere Zeit bei ihr, wird dann aber auch durch einen Handel, er hat die Militärkasse der Einheit sozusagen veruntreut oder versteckt zumindest, wird er aufgegriffen und hingerichtet. Und als letztes bleibt ihr noch die stumme Tochter, die auch in einer sehr dramatischen Szene zum Schluss ums Leben kommt. Indem sie warnt eine Stadt vor den herannahenden Truppen und die Truppe, die noch da ist, die Einheit, die holt sie sozusagen vom Dach und sorgt dafür, dass sie die Leute in der Stadt noch in letzter Sekunde warnen kann, aber dieses Mädel kommt dabei tatsächlich ums Leben.
Ja.
Sehr dramatisch.
Sehr dramatisch.
Ja. Hast du es auch gerne gelesen so oder?
Nein.
Nein. Fandest du es blöd? Whatever.
Nein, blöd fand ich es auf gar keinen Fall. Also es spielt ja über viele Jahre. Mhm. Also der Dreißigjährige Krieg dauerte 30 Jahre und wir sprechen hier vermutlich über 10, 15 Jahre.
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Es geht im Frühjahr 1624 los und endet im Januar 1636.
Also 12 Jahre.
12 Jahre tatsächlich, ja.
Genau.
Lange Zeit.
Habe ich es gerne gelesen. Ich finde Brecht immer ein bisschen anstrengend.
Aha, ja, okay.
Das Schöne an Brecht ist ja, man liest es wenigstens gut runter.
Das liest sich so weg, ne?
Das liest sich so weg.
Fand ich auch. Mhm.
Aber es ist sehr nüchtern in seiner Art.
Ja.
Und trotzdem hat er ja die Charaktere der Mutter Courage, ihrer drei Kinder, sehr gut beschrieben, obwohl relativ wenig, finde ich, an Charakterbeschreibung kommt und trotzdem merkt man sehr schnell, wer für wen steht.
Ja, ich habe mir zum Beispiel beim Lesen, also ich hatte das Stück vorher noch nie gesehen, ich habe es tatsächlich als erstes gelesen, ich habe mir zum Beispiel Mutter Courage ganz anders vorgestellt, als sie nachher also in der Bühnenfassung zu sehen war. Ich dachte, das wäre so eine stämmige Frau aus Bamberg, so ein bisschen naiv, brutal auch, ne? So ist sie ja, kommt sie auch rüber, ne? So ein bisschen auch so herzlos, so ihren Kindern rüber, sehr nüchtern, sehr, sehr geschäftstüchtig, ne? Wir müssen ins Geschäft kommen, ist so ein stehender Ausdruck von ihr und so. Ich habe mir die aber tatsächlich als Person anders vorgestellt. So. Schon eine ältere Frau so, aber von der Figur und von einem Charakter her habe ich mir es anders vorgestellt. Ich finde es eigentlich erstmal ein bisschen komisch, ein Theaterstück zu lesen, ne? Weil da eine ganze Menge an Informationen und Interpretationen und so auch wegfällt. Du musst dir das alles vorstellen, das ganze Bühnenbild auch und so. Ne? Mich hat es aber tatsächlich total fasziniert beim Lesen nachher.
Ich fand es
ein tolles Stück und da steckt sehr, sehr viel drin.
Da steckt enorm viel drin. Also das ist ja davon unbenommen, ob ich es gerne gelesen habe. Ich hatte ja diese Verfilmung schon gesehen.
Mhm. Ja.
Das ist aber schon viele Jahre her und hatte nur eine Erinnerung, entsetzlich langweilig.
Langweilig, ja.
Total langweilig. Ja. Also lass es 30 Jahre her sein, dass ich es gesehen habe. Es ist ja natürlich im tiefsten Schwarz-Weiß.
Ja,
damals von der Lotte Lenia, glaube ich, sogar gespielt. Mhm. Ganz ursprünglich mal von der Frau von Bert Brecht, von der Helene Weigel. Und das sind ja alles so verhärmte Frauen.
Ja, genau.
Und dieses Bild bin ich natürlich beim Lesen überhaupt nicht losgeworden.
Nee.
Und ich habe dieses Buch auch in Schwarz-Weiß gelesen.
Ach so.
Und das fand ich das Spannende. Normalerweise liest man ja Bücher, man hat bunte Bilder im Kopf. Und ich habe dieses Buch in Schwarz-Weiß gelesen. Ich glaube tatsächlich, A, weil ich natürlich diesen Film schon gesehen hatte und B, ich finde dieses Buch schwarz-weiß, nicht im Sinne von, es gibt nur Gut und Böse. Das stimmt überhaupt nicht, weil dieses Buch von vielen, vielen, vielen Schattierungen geprägt ist.
Ja.
Und trotzdem ist es kein buntes Buch.
Okay.
Ich kann mir ganz schwer eine bunte Szenerie zu diesem Inhalt vorstellen.
Ja, ja.
Also der 30-jährige Krieg, ein entsetzlicher Krieg,
was
da alles passiert ist. Jeder gegen jeden. Die ganze politische Weltordnung wurde auf den Kopf gestellt.
Ja.
Also ich meine, es gab ja nicht nur den 30-jährigen Krieg, gleichzeitig haben ja die Spanier irgendwie einen Krieg geführt, die Holländer gegen sonst wen.
Klar.
Also alle gegeneinander und das alles unter dem Dach 30-jähriger
Krieg.
Also
Europa war eigentlich ein Kriegsschauplatz und wurde durch den Krieg natürlich auch immer sehr stark verwüstet.
Ja.
Das Ganze hat sich ewig hingezogen. Die Zivilbevölkerung ist da extrem in Not geraten, auch mussten hungern. Und die Soldaten selber haben ja auch nichts zu fressen gehabt. Ne? Die haben sozusagen das gekriegt von der Mutter Courage, was die gerade da hatte. Oder was die Bauern sozusagen auf dem Feld hatten. Das haben sie sich genommen. Ne?
Ja.
So, das war mir auch nicht klar. Und dann haben die keinen Sold mehr bekommen. Und dann, die wurden ja auch alle so mehr oder minder nicht gezwungen, aber waren auch nicht ganz freiwillig manchmal in der Armee und so. Und dann haben sie sich dann auch aus dem Staub gemacht, wenn sie kein Geld mehr bekommen haben.
Ja,
so, dann waren die weg. Ne? Also das fand ich schon super, also, historisch super interessant. Es wird ja auch gesungen in dem Stück, ne? Das ist ja auch so ein Brecht, in vielen Brechtstücken kommen Lieder drin vor, also ganz bekannt in der Drei-Groschen-Oper, das sind ja richtige Hits gewesen und so. Hier sind auch immer Lieder dazwischen. Ich finde aber, dass sie zur Handlung gut beitragen und nicht aufhalten. So, manchmal denkt man so, naja, jetzt wird wieder gesungen, jetzt wird wieder erzählt, was wir gerade schon gehört haben und so. Aber ich fand das in diesem Stück jedenfalls überhaupt nicht störend.
Ja. Hast du die Melodie gehört? Also konntest du dir eine Melodie dazu vorstellen?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich habe das wie so ein Gedicht gelesen praktisch.
Ja.
Ja, ich habe dann auch bei der Verfilmung, glaube ich, ein paar Mal vorgespult, als es dann, also, als dann gesungen wurde, dachte ich so, ja gut. Jetzt.
Es sind ja keine Gassenhauer in der Mutter Courage, die da gesungen wurden.
Nein.
Weil du ja die Drei-Groschen-Oper erwähnt hast, das sind
das
ja
sind
richtige
ja,
Gassenhauer. Die kann ja
nicht?
Jeder mitsingen.
Ja, ja, klar. Seeräuber Jenny und so.
Genau.
Ne? Das ist total bekannt und auch so, deswegen ist das Stück auch so berühmt geworden, ne? Durch die Musik und die Schlager sozusagen, die da rauskamen. Bei Mutter Courage ist jetzt musikalisch bei mir nichts hängen geblieben.
Ja. Na, Brecht hat ja einiges an sehr bekannten Stücken geschrieben und ich habe bei allem gedacht, wahrscheinlich ist die Drei-Groschen-Oper von allen Büchern auch dasjenige, das man am wenigsten, von dem man am wenigsten vielleicht die Geschichte verstehen muss.
Ja.
Also weil da gibt es einfach da sehr schmissige Musik von dem Kurt Weill. Das ist irgendwie, das kann man sich gut wie fast wie eine Operette anhören.
Ja.
Es passiert irgendwie was. Natürlich steckt da auch ganz viel Inhalt drin,
ja.
aber durch die Musik wird sie überlagert. Und die Musik hat natürlich in der Mutter Courage eine ganz andere Bedeutung, sondern sie unterstreicht ja letztendlich nur die Dramatik, die Ernsthaftigkeit, die Verzweiflung und die Religiosität auch von der Mutter Courage.
Ja, ja, ja. Und ich fand das berührend. Also ich habe das vorher noch nicht gelesen oder gesehen und so. Und wie die tatsächlich ein Kind nach dem anderen verliert, zum Schluss noch ihre Tochter, von wo sie auch nicht glauben mag, dass sie tot ist, sondern denkt, die schläft noch und so.
Ja.
Und denkt, der Eileen ist noch am Leben, dabei ist der schon längst tot und so. Das ist schon berührend, fand ich. Also,
genau, also am Schluss sind ja alle Kinder tot.
Ja.
Und also der 30-jährige Krieg steht ja im Grunde nur stellvertretend für jeden Krieg.
Für einen Krieg.
Für einen
genau,
Krieg. Und Bert Brecht war in der Zeit im Exil.
Ja.
Er hat das Stück 41 geschrieben.
Ich habe 39
oder
hier stehen.
39, ja. genau. Und hat aber wohl schon auch recht lange immer wieder an Textstücken, an Passagen gearbeitet, hat es immer wieder nach vorne geholt.
Mhm.
Musste dann ins Exil und hat dann eben sozusagen dieses Stück als Beispiel genommen für, oder der 30-jährige Krieg war nur die Folie für Kriegsgeschehen und für ihn aktuell natürlich mitten im
Zweiten Weltkrieg
was passiert.
Dann, ne? Ja. Ich glaube, es ist auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also es ist sicherlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeführt worden, ich glaube so 1950 rum oder so, ne? Das ist, glaube ich, dann auf die Bühne gekommen. So.
Es war ja auch lange unklar, wo es aufgeführt werden soll.
Ja.
Zum Schluss ist es in Zürich uraufgeführt worden, sollte
Schweiz,
aber ursprünglich ich glaube, in Stockholm oder so aufgeführt werden.
Also auch im Ausland?
Auch im Ausland. Es gab wohl lange Diskussionen darüber, wie sie es inszenieren, ob sie es inszenieren, wer die Hauptrolle spielt.
Ja.
Er wollte natürlich auch gerne seine Frau als Schauspielerin unterbringen.
Ja.
Und weil natürlich Helene Weigel nicht so wahnsinnig gut Schwedisch konnte, hatte er für sie dann die Rolle der Katrin vorgesehen. Nee, nicht Katrin.
Ja.
Doch, Katrin heißt sie, ne? Die Tochter.
Ja, die,
genau.
Tochter, die stumme
ja, ja,
Tochter.
Ja, die stumme Tochter. Vorgesehen, weil sie da eben nicht so viel sprechen muss.
Ach so, okay.
Genau, aber letztendlich wurde sich dann für Zürich entschieden.
Ja.
Und da ist mir erst klar geworden, als ich das las, dass ganz viele Stücke in Zürich uraufgeführt worden sind.
Ja.
Die, erinnerst du dich, diese ganzen Stücke, die eigentlich den Krieg behandeln, die nach dem Krieg dann uraufgeführt worden sind, ganz viele in, der, in Zürich, in der Schweiz, das kann ja kein Zufall sein, als unabhängige, als unabhängiges Land im Zweiten Weltkrieg.
Das stimmt, na klar, ja.
Naja, aber die Folie, also ich fand das, ich brauchte ein bisschen, bis ich die Zusammenhänge quasi verstanden habe. Mhm. Also wie geschickt Brecht eigentlich die Protagonisten gesetzt hat. Die Mutter Courage als eine sehr vielschichtige Person, die eigentlich sehr rau wirkt und sehr abgebrüht und immer nur auf den Profit. Total burschikos.
Genau, also genau, nur auf Profit beachtet, ne, egal, also
rotzig.
In einer Szene brauchen die irgendwie Tücher, um Verletzte zu verbinden und dann sagst du, nee, nee, das kostet jetzt hier, die macht ja mir die Offiziershemden kaputt, das kostet so und so viel und so, ne? Also sie ist knallharte Geschäftsfrau, würde man sagen, ne? Also Kapitalismus steht da im Hintergrund immer so und Krieg als, als Hintergrund für den kapitalistischen Antrieb sozusagen, ne?
Ja, interessant, ist ja ein Satz, ich kriege ihn jetzt nicht mehr 100% zusammen, aber indem sie sagt, nur im Krieg kann man Geld verdienen.
Ja.
Das fand ich so hochaktuell, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich jetzt neulich gelesen habe, dass in den letzten 3-4 Jahren, trotz der pandemischen Situation, also die Ausgaben für Kriegs, wie nennt sich das, Kriegsmaterial, so hoch war wie nie zuvor. Also,
Wahnsinn.
Nach wie vor mit Krieg soll Geld verdient werden.
Ja.
Und davon ist sie eine Profiteurin und sie trägt das auch ganz offen.
Und sie ist auch bereit, ihre Kinder für alles zu opfern, ne? Muss man so sagen. So, letztendlich opfert sie ein Kind nach dem anderen, lässt es ziehen und hat aber nichts davon. Also Brecht sagt auch, die kleinen Leute profitieren nicht vom Krieg, die haben gerade, die haben nichts davon. So, die, die zu Hause bleiben, die das Geld verdienen, die die Waffen herstellen und so, die verdienen daran. Nicht die Händlerin, die den Leuten da so ein paar Hemden verkauft oder so. Das hilft ihnen gar nichts. Ne?
Ja, und auch ihre Kinder stehen ja aber auch stellvertretend für einen ganz bestimmten Kriegstypus. Ne?
Ja.
Also der Eilif, der sich da einfach auch dem Regiment anschließt, glaubt dann da eben Karriere machen zu können, selber Profiteur zu werden in den Gräueltaten, die er begeht.
Ja.
Wird umgebracht.
Und wird dann umgebracht, weil er die gleichen Gräueltaten dann nicht mehr begehen darf. Ne? Also macht das Gleiche im Prinzip weiter, was er vorher auch gemacht hat. Dann ist aber gerade Frieden oder eine Kriegspause. Und dann darf er das plötzlich nicht mehr tun. Das versteht er aber gar nicht, weil das vorher immer eine Heldentat war. So, ne?
Genau. Und dieses spannend. Aussetzen von Spielregeln, die auf einmal, ich weiß nicht, es waren irgendwie wenige Jahre mal Frieden in Anführungsstrichen im 30-jährigen Krieg und plötzlich verändern sich die Spielregeln und das, was vorher Profit gebracht hat oder sozusagen
überlebensnotwendig
war, kaltblütig zu sein.
Eine Straftat.
Ja,
und das fand ich
hingerichtet.
Ja.
Ja, genau.
Das ist das Gegenteil. Ne?
Das ist doch irre. Und plötzlich geht der Krieg aber wieder weiter. Und Mutter Courage sozusagen hat ihren Sohn verloren und profitiert aber wieder davon. Letztendlich. Sie hat zwar ihren Sohn verloren, darunter leidet sie ja auch im Grunde, dass sie ihre Kinder verliert.
Ja, schon. Ja.
Ja.
Klar.
Und trotzdem macht sie weiter.
Ja, ja. Auch dieser Feldprediger, ne, der Leuten sagt, warum sie die anderen töten dürfen. Ne? Also das ist ja auch eine absurde Konstellation, ne? Also was erzählt er den Leuten? Also Gott ist auf unserer Seite oder die anderen sind es wert, dass wir sie umbringen? Das ist ja absurd. Also das kommt ja mit keiner Religion irgendwie überein, sowas, ne? Also ich fand den auch eine starke Figur.
Der Feldprediger, er wechselt ja so ein bisschen die Kleidung, ne? Also irgendwann sagt er doch irgendwie, ein Feldprediger ist nicht mehr gelitten oder kommt nicht so gut, sondern verkleidet sich dann als Soldat, weil sich die politischen Verhältnisse verändern und er quasi untertaucht durch
ganz
eine Maskerade.
Die Robe auszieht und Soldatenkleidung anzieht, so, ne?
Ja, und plötzlich völlig verändert zu dem, was er quasi wenige Seiten vorher noch gepredigt hat.
Ja, genau.
Ja.
Ganz, ganz interessante Figuren, finde ich, eine starke Geschichte, unheimlich toll auf den Punkt gebracht. Das ist ja nur Dialog im Prinzip, eine ganz wenige Szenenbeschreibungen und so, spärliche Regieanweisungen, eigentlich nur, man stellt sich so ein bisschen die Kulisse vor und ganz, ganz starker Text, finde ich.
Ja.
Hat dir jetzt nicht so gefallen, oder?
Doch, also ist ja das, was ich sage. Also ja. Es hat mir, ich kann nicht sagen, es hat mir gut oder schlecht gefallen. Ich habe es in Schwarz-Weiß gesehen. Ja, und deswegen, es macht auch keinen Spaß, in Schwarz-Weiß zu lesen. Ja, okay. Wenn, und das habe ich nicht oft das Gefühl, in Schwarz-Weiß zu lesen. Ich weiß nicht, wie in welchen Farben liest du? Also es passiert ja ein Kopfkino.
Von den Farben lese ich. Also ich habe mal so einen Anfang von Mutter Courage in Schwarz-Weiß gesehen, deswegen kommt es schon hin. Besonders farbig ist das nicht. Das ist wieder eine Kriegslandschaft, die auch immer stärker verwüstet wird, immer ärmer ist und so, egal wo sie hinziehen. Also die kommt ja auch ganz schön rum auf ihrem Karren da. Ne? Also
sie zieht ja von Nordeuropa quasi bis nach Halle runter.
Ja, also und immer, also sie ziehen ihren Wagen selber und so, auch so ein schönes Symbolbild, ne? Der Karren, der steht ja auch für was stellvertretend und so. Und klar, ich habe mir schon eine sehr einfarbige Landschaft vorgestellt, das stimmt schon. Aber wie gesagt, mich hat der Text sehr fasziniert und ich habe mir dann gleich noch ein paar mehr von Brecht gekauft, weil ich die auch noch lesen möchte. Mhm. Ich finde aber nach wie vor, man muss sowas im Theater sehen. Also wenn man irgendwie eine Gelegenheit hat, ich gehe gerne mit einem Freund auch ins Theater hier, soll man sich sowas auf der Bühne angucken. Also ein Theaterstück zu lesen ist irgendwie so ein bisschen, so wie als wenn du Noten liest, statt Musik zu hören, so ein bisschen. Weißt du, da fehlt so viel. Das ist schon ein bisschen absurd, finde ich.
Ja, wobei, wenn man ja Noten lesen kann, dann kann man ja die Musik im Kopf produzieren.
Ja, wenn man Noten lesen kann, klar, aber es fehlt ja immer was. Also, es fehlt das ganze Setting, die Atmosphäre und so. Das ist was Theater ja auch ausmacht. Dieses Live, das Live-Performance, ne? Menschen führen ein Stück auf für die Menschen, die da sitzen und so. Und bringen auch ihre eigene Geschichte, vielleicht ihre eigene Biografie rein, ihre eigenen Ideen und so. Das fehlt natürlich im Stück. Das ist nur das Stück. Also es ist nur der Text für das Stück. Und das macht aber trotzdem extrem viel Spaß. Und es hat mich jetzt total geflasht, das zu lesen.
Mich hat Mutter Courage einfach im Nachgang noch eine Weile beschäftigt, weil ich die Hauptprotagonistin einfach sehr, was ich ja vorhin schon sagte, sehr vielschichtig finde. Aha. Also obwohl sie so ruppig ist, ist sie ja im Grunde eine total liebevolle Person. Und
tolle Figur.
Habe es dann irgendwie so in der Zeitungskritik auch gelesen von Anno Knips, dass sie einem nicht unsympathisch wird.
Nö.
So, also obwohl sie so eiskalt und so mega kapitalistisch und aus allem Profit versucht zu schlagen.
Sie liebt ihre Kinder und sie trauert auch um das Mädchen auch, ne? So, das ist ja ergreifend dann so, ne?
Ja. Über alle Maßen. Und trotzdem ist sie so ein Stehaufmännchen, aber immer ein Stück gebeutelter.
Ja.
Weil vielleicht spürt
getrieben
sie
auch, ne?
Getrieben und vielleicht spürt sie auch einfach, dass ihr Lebenskonzept nicht mehr hinhaut.
Ja. Nee, aber sie betrügt sich natürlich selber. Ne? Sie sagt, ich muss wieder ins Geschäft kommen und so. Natürlich, das Geschäft ist längst vorbei und die Soldaten haben nichts mehr und die haben Hunger und sie kann da nichts mehr viel verkaufen. Sie hat selber kaum noch was. Der Wagen zerfällt. Auch so ein Symbol, ne?
Für den
Zerfall. Die hungern. Da ist nicht mehr viel Geschäft zu machen. So, ne? Und der Krieg zieht sich noch Jahre hin.
Noch Jahre hin, genau. Ja, und deswegen, also ich finde, sie ist so eine Person, mit der kann man sich nicht identifizieren, das nicht, aber es ist eben trotzdem, obwohl sie sich immer wieder so aufrappelt, bleibt sie so verwundet zurück.
Ja, ja. Interessant, dass Brecht das so als, zum Beginn des Krieges sozusagen geschrieben hat. Ne? Er hätte ja auch eine ganz einfache Geschichte nehmen können, ein bisschen platter, der in der Jetztzeit spielt oder in dem Ersten Weltkrieg oder so. Nee, er hat sich tatsächlich diesen historischen Hintergrund ausgesucht. Ne? Mhm. So, das fand ich stark. So.
Aber, und das fand ich nämlich auch ganz interessant, letztendlich, es geht ja um so viele Schicksale in dem Buch. Also es geht ja eben nicht nur um Mutter Courage und alle sind so Nebenpersonen,
sondern
jeder Einzelne hat so sein Einzelschicksal, was man so rausnehmen kann.
Und steht für was.
Und
ne?
steht für irgendwas. Ja. So dieses epische Theater, ne? Also nicht nur ein...
Genau, das hatte ich so befürchtet, ne? Dass das so holzschnittartig wird, so mit dem Holzhammer bringt man jetzt den Leuten die pazifistische Moral nahe und so. Nee, gar nicht. Obwohl die teilweise keine Namen haben, der Koch heißt Koch, ne, der Feldprediger heißt Feldprediger und so, sind das keine ausgestanzten Pappfiguren. Das sind Menschen, das sind lebende Gestalten. Ne? So,
ja.
Das fand ich toll.
Ja. Das ist wirklich toll. Und jeder auf den wenigen Seiten, die diese Person oder dieser Charakter bekommt, total nachvollziehbar.
Ja.
Warum er so handelt, was ihn motiviert, was ihn antreibt, warum.
Nicht wollen alle überleben. Ne?
Na ganz genau. Also dieser Überlebenstrieb, der ist enorm groß in diesem Stück.
Die Moral, also das ist ja auch von Brecht, glaube ich, ne? Das kommt dann nach dem Essen erst und so.
Ja.
Erstmal geht es darum zu überleben. So.
Ja.
Und wenn man sich das zurechtbiegt oder so nachher, ist egal.
Ja, man kann sich so schön reden, aber trotzdem bleibt das Unglück so übrig. Und das merkt man natürlich an der Mutter Courage sehr. Sie biegt sich die Welt so hin, wie sie sie braucht.
Ja,
und aber letztendlich ist sie am Boden und am Ende. Ja, und
genau. Und es endet im Selbstbetrug, ne? So kann man sagen.
Aber welche Wahl hat sie?
Gar nicht.
Genau, und das ist ja bei Brecht immer so. Die Protagonisten haben ja keine Wahl.
Nee. Den anderen geht's gut, ne? Dieser ehemaligen Prostituierten, die hat sich dann den richtigen ausgesucht da und hat reich geheiratet und ist dann eine reiche Witwe und so. Die Mutter Courage hat eigentlich gar keine Wahl, ne? So. Da geht es mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter oder so, aber die kommt natürlich nie auf den grünen Zweig. Also ist völlig ausgeschlossen. Nee, die zahlt drauf. So.
Schulbuchliteratur.
Ja.
Was würdest du sagen?
Ja. Ja.
Lesen?
Auf jeden Fall.
Wann?
Ab 15.
Ja, meinst du?
Ja. Auf jeden Fall. Tolles Stück über Krieg, über menschliche Schicksale, über menschliches Verhalten im Krieg und was wir eben besprochen haben. Ne? Diese Ausweglosigkeit, ganz starkes Stück. Also ich würde es jedem natürlich empfehlen, es im Theater zu sehen. Wenn das nicht geht, dann als Taschenbuch den Text lesen.
Weil du sagst 15.
Mhm.
Ich glaube, es täte mir leid, wenn das ein Schüler liest und sagt, ach, es langweilt mich. Weil dazu steckt zu viel drin. Also ich glaube, man braucht schon eine gewisse Reife, um den Tiefgang der einzelnen Charaktere zu verstehen,
okay.
Oder?
Aha. Ja, kann sein, dass 15 ein bisschen früh ist oder so, aber
ja. Nee, aber es sollte schon in den Kanon aufgenommen werden, das denke ich nämlich
auch. Auf jeden Fall. Also es steht zu Recht da drin und es wird auch zu Recht immer mal wieder gespielt. Jetzt haben wir gerade festgestellt, in Berlin läuft es gerade nicht irgendwo, aber sicherlich irgendwo anders. Auf irgendeiner deutschen Bühne wird es gerade wieder gespielt.
Aber überraschend. Also ich meine, Brecht und seine Frau haben ja hier das Berliner Ensemble gegründet und bis vor kurzer Zeit stand ja mindestens ein Brecht-Stück auf dem Schauspielplan. Und
steht
im grade, Moment
gerade Groschenoper steht gerade.
Ja gut, das ist ein Dauerbrenner. Aber irgendwie diese vielen anderen Stücke, die er da geschrieben hat, nichts.
Nee.
Und das hat mich gewundert. Ich habe dann nämlich drüber nachgedacht und fand das überraschend, dass Brecht, obwohl der eigentlich, und das ist ja das wirklich Spannende, das Ding ist ja hochaktuell.
Ja,
das haben wir noch gar nicht besprochen, aber ich meine, letztendlich ist Mutter Courage und alles, was dahinter steckt an dieser Vielschichtigkeit und dieser Kritik am Kapitalismus und dieses, man kann nur mit dem Krieg Geschäfte machen, das ist ja hochaktuell.
Ja,
und dass er trotzdem nicht gespielt wird, gerade hat mich sehr gewundert.
Stimmt. Es würde eigentlich gut in die Zeit passen jetzt so. Ne?
Absolut.
Ja, genau.
Eigentümlich. Also umso mehr sollten Schüler das lesen, finde ich auch.
Ja.
Aber sie müssen, glaube ich, sie dürfen nicht erwarten, dass sie gut unterhalten werden.
Nein, das ist kein Unterhaltungsstück. Das ist, also es ist Schwarzbrot so, der Literatur, auf jeden Fall. Es ist keine leichte Lektüre oder so. Es macht, aber trotzdem hat es mir total Spaß gemacht, es zu lesen. Weil die Dialoge halt so stark sind und die Texte so stark sind, die Figuren toll sind und so.
Ja, nee, hat Brecht wirklich enorm gut gesetzt.
Aber ich verstehe jeden 15-Jährigen, der das lesen muss und der sagt, oh Gott, das ist schon so lange her und spielt irgendwie 1600 schieß mich tot. Warum soll ich das heute noch lesen? Ne?
So. Na, ich habe es ja im Vorhinein gesagt, dass wieder mal an dem Punkt, warum ich oder warum das Lesen so toll ist, 30-jähriger Krieg, ich hätte dir gerade noch die Jahreszahlen sagen können und damit hat es sich das erledigt.
Ich hätte, glaube ich, die Jahreszahlen auch nachschlagen müssen. Aber Westfälischer Friede wäre mir noch eingefallen, aber wer auch gegen wen oder so und warum, keine Ahnung.
Genau, also ich meine, es ist ja völlig unerheblich, in welchem Krieg das eigentlich spielt, aber ich habe es dann doch nochmal nachgelesen und dachte so, ach, okay, so war das.
Aber es ist auch immer gut, wenn man so Bildungslücken auch schließen kann.
Ja, ganz genau, uns fällt noch nicht mal auf.
Ja, das ist doch keine Lücke mehr, das ist ja schon ein richtiges Loch bei mir. Also.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, der 30-jährige Krieg
deswegen.
Und der Westfälische Friede.
Ja.
Genau, allein schon deswegen müssen das Kinder, glaube ich, lesen. Vielleicht sollten sie das irgendwie so Crossover mit dem Geschichtsunterricht verbinden oder sowas.
Ja, so, genau.
Mhm. Weil, also da ist tatsächlich wahnsinnig viel drin. Also, ich habe es gelesen.
Ja.
Bertolt Brecht, Mutter Courage und ihre Kinder von Suhrkamp.
Ja.
Aber gemeinsam mit dem Cornelsen Verlag, weil, das war meine Rettung, es war Sekundärliteratur mit drin.
Ach so, verstehe.
Ja, ich habe ein bisschen gespielt.
Den Vorteil hatte ich natürlich nicht. Ich habe die Edition Suhrkamp-Ausgabe für schlanke 6 Euro
Ich habe noch weniger gezahlt, weil ich habe es dann nochmal bei Momox bestellt.
Ich wollte gerade sagen, du hast es aus der Bibliothek geklaut, aber es ist es nicht, oder?
Aber nein.
Das machen wir natürlich
nein, ich habe dafür Geld bezahlt, aber noch nicht mal 6 Euro.
Mein Gott, ja. Also Preis-Leistungs-Verhältnis top, ne?
Ja.
Womit wir vielleicht zum nächsten Buch kommen werden. Aber dieses auf jeden Fall Daumen hoch, mit kleinen Einschränkungen versehen, aber auf jeden Fall noch vollkommen zu Recht Schulbuch-Klassiker und sollte man heute auch noch lesen.
Gut gealtert, obwohl es nicht gelesen wird im Moment.
Absolut.
Bedauerlich.
Absolut.
Bedauerlich.
Ja. Ein wunderbarer Klassiker.
Ja, Helge, Edgar Selge.
Ja, hast du uns endlich gefunden.
Erschien bei Rowohlt.
Ja.
Sehr teuer, 24
Euro.
Ja.
Mein lieber Herr Gesangsverein.
So, und ich war ja ein bisschen enttäuscht, ja, weil mittlerweile bekommen wir ja von vielen Verlagen Rezensionsexemplare zugeschickt.
Aber nicht von Rowohlt.
Aber nicht von Rowohlt.
Sondern von unserem eigenen Geld, von einem sauer verdienten Geld gekauft.
Ja.
So.
Hat sich's gelohnt für dich?
Ganz ehrlich gesagt, nein.
Ach.
Ich will jetzt nicht mein Geld zurück oder so, ich bringe es jetzt nicht wieder hin oder so, aber ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen durchgequält. Die Geschichte ist schnell erzählt, es ist eine Familiengeschichte aus den 50er Jahren, also tatsächlich 1950, oder spielt 1950, oder? Sorry, jetzt habe ich mich gerade nicht ganz sicher. 1960, Entschuldigung. Mhm. 1960, also 15 Jahre nach Kriegsende, in einer, nicht näher benannten ostwestfälischen Kleinstadt.
In Herford wohnen die doch.
Herford? Mhm. Ja, Entschuldigung. Okay, ich habe es nämlich nicht gefunden vorhin im schnellen Durchsuchen, welche Stadt das ist. Herford, kleine Stadt. Der Vater ist Gefängnisdirektor und wohnt neben dem Jugendstrafgefängnis praktischerweise mit seiner Familie in einem schönen Haus. Und das Ganze beginnt mit einem Hauskonzert. Der Vater ist leidenschaftlicher Hobbymusiker, kann man sagen, oder halbprofessioneller Musiker und gibt Hauskonzerte. Erst einmal für die auserwählten Insassen seiner Jugendstrafanstalt, die da teilnehmen, die sich das anhören dürfen, und abends nochmal für Freunde. So, geben die Hauskonzerte. Und die ganze Familie ist musikalisch, ne? Der eine Sohn, es sind mehrere Söhne. Die Mutter heißt Signe, der Vater heißt auch Edgar, praktischerweise, wie der Sohn auch, der Erzähler ist. Dann gibt es noch Martin, Werner, Andreas und Rainer, wobei Rainer ist, werden wir dann ziemlich schnell erfahren, verstorben, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und diese Familie ist sehr musikalisch, der Martin spielt, glaube ich, Cello sehr, sehr auf höchstem Niveau, der Vater ist sehr, sehr guter Pianist auch. Die Mutter ist nicht so ganz so erfolgreich bei der Musik und kriegt dann mal so Einzelunterricht, aber ist natürlich nicht auf dem musikalischen Niveau wie der Vater. Der halt da irgendwie seine großen Auftritte hat und so, und so der Mittelpunkt der Patriarch der Familie ist. Das Ganze spielt, wie gesagt, 1960 rum. Große Familie, viele Kinder, Papa ist der Chef, Mutti läuft so mit, schmeißt so den Haushalt und so. Das Gefängnis nebenan, das ist ein interessantes Setting eigentlich. So, ne? Mhm. Aber wir bekommen ziemlich schnell mit, dass der Vater ein ziemlich autoritärer Mensch ist. Sein Sohn, der Erzähler ist, der Edgar regelmäßig verschlägt, also irgendwelche Prüfungen abhält mit ihm, die der Sohn gar nicht bestehen kann, wo der kleine Edgar sozusagen Fehler machen muss, lateinischen, und dann verprügelt wird. Und auch bei kleinsten Anlässen am Mittagstisch oder so irgendwie stört und dann hinterher erstmal Dresche bekommt. So. Und der Sohn überlegt sich, dass er den Vater fragen will, warum er ihn verprügelt. Warum, ob er von seinem Vater auch geschlagen wurde. Ne? Der macht sich sehr viel Gedanken um den Vater. Also alle Gedanken kreisen halt um diesen Vater, wie es dem geht und warum der so ist, wie er ist. Und bekommt aber dann irgendwie raus, dass der Vater von seinem Vater gar nicht geschlagen wurde, sozusagen. Die Familie lebt halt neben diesem Gefängnis. Der Sohn wächst zum Teil mit den Wärtern auch auf, ist bei denen viel zu Gast, besucht die, wird von denen bekocht und der Sohn wird von denen bekocht und lebt sozusagen, wächst auf in diesem Gefängnisumfeld. Mhm. Und bekommt dann nach und nach raus, dass die Eltern machen am Esstisch immer so Sprüche, ja, also die Juden früher, die haben es ja auch nicht besser, die haben es ja nicht besser verdient, die machen so Nazi-Sprüche, er bekommt raus, dass der Vater ein ziemlicher Nazi war, so. Oder sie zumindest mit denen sympathisiert hat. Und noch später im Buch kommt heraus, dass er hohe Nazi-Offiziere auch im Gefängnis hatte, nämlich nachdem der Krieg aus war und die Besatzer, die Verantwortlichen ins Gefängnis gesteckt haben, muss der Vater die beaufsichtigen und wird dann nach kurzer Zeit abgesetzt, weil er sie viel zu nett behandelt, weil er viel zu freundlich zu denen ist. Hm. Der Sohn findet eine Widmung, ein Buch mit einer Widmung von hohen Generälen, wo sie sich für den tollen Service sozusagen bedanken, den sie dann im Gefängnis gehabt haben. Und das passt alles so in das Weltbild von dem Jungen, also das Weltbild, was er sich von dem Vater macht, das passt alles irgendwie so zusammen. Und lässt einen Vater vor den Augen entstehen, der nicht besonders sympathisch ist. So. Der die Frau unterdrückt, die Söhne unterdrückt, sich mit denen am Tisch streitet, glücklich ist, wenn er Musik machen kann und letztendlich das zu Hause das Sagen hat, ein strenges Regiment führt. Und wie wir dann auch noch nebenbei erfahren mussten, den einen oder anderen Sohn noch sexuell belästigt. So. Und das da, also da muss ich sagen, also das Ganze ist wahnsinnig traurig. Also ich fand es wahnsinnig schwer zu lesen, weil es so freudlos war. Es beschreibt natürlich eine Zeit und einen Hintergrund, nämlich dieser Nationalsozialismus, der nach 1960 auch noch weit danach noch fortwirkt. Der Edgar Selge ist selbst über 70, der das Buch jetzt geschrieben hat, ist sein erstes Buch. Und ich fand es wahnsinnig schwer zu lesen letztendlich, weil es so freudlos war. Mhm. Also, du hast das anders empfunden, ne?
Ja, du hattest das ja vor mir angefangen und schriebst mir ja schon, entsetzliches Buch, ich halte das nicht aus. Und ich habe es dann im Zug gelesen. Ja. Die erste Hälfte. Und dann habe ich dir irgendwann geschrieben, dieses Buch haut mich um.
Ja.
Und das habe ich aber gar nicht negativ gemeint, sondern dieses Buch hat mich sehr berührt.
Ja.
Weil, also Edgar Selge ist ja einer quasi unserer Charakterköpfe in Deutschland. Ja. Hat natürlich schon fantastische Rollen gespielt.
Ein großartiger
Schauspieler.
Ja. Polizeiruf, München. Ich kannte ihn aus Unterwerfung, was er in Hamburg im Schauspielhaus gespielt hat. Ne? Das ist von Holbeck, das Stück.
Ja.
Großartiger.
Sensationell.
Darsteller.
Ja.
Am Anfang dachte man so, na gut, noch ein Schauspieler, der Bücher schreibt. Ne? Ist ja nicht der Erste.
Und auch dieses Setting ums Gefängnis herum. Meyerhoff.
Ja, Meyerhoff mit den psychiatrischen Anstalten und so. Ne? Das haben wir natürlich auch schon besprochen. Matthias Brandt ist mir dann eingefallen, Axel Milberg hat ein Buch geschrieben und so.
Christian Berkel hat ein Buch
aber
geschrieben.
Aber warum nicht? Ich meine, warum sollen Schauspieler keine Bücher schreiben?
Ja.
Die können, also Meyerhoff zum Beispiel schreibt ja auch verdammt gute Bücher, also von daher.
Ja, aber
keinen Grund dagegen.
Mhm. Es hat mich umgehauen, ja. Weil er, also ja, es geht um diesen 12-jährigen Edgar.
Aha.
Und er schreibt aber so nüchtern, beobachtend und fragend,
ja.
Er verurteilt ja nicht.
Nee.
Sondern er, das kommt ja das ganze Buch immer raus, weil hin und wieder meldet sich sozusagen der 74-jährige Edgar Selge und sagt,
stimmt.
Ich hatte dafür keine Worte.
Mhm. Mhm.
Ja, und auch ne, Kinder sehen mehr, als sie ausdrücken können.
Ja.
Ne? Kinder erfassen hochkomplexe Dinge und wissen nicht, wie sie sie ausdrücken sollen.
Ja.
Und das tut er mit 74 in diesem Buch als 12-Jähriger. Mhm. Und das hat mich so gepackt.
Ja, und es fällt ihm immer noch schwer, ne? Muss man ja dann,
es fällt ihm immer noch schwer, natürlich. Ja, also es kommen ja dann so zwei so Traumsequenzen, nachdem er sich dann ja versucht hat, seinen Eltern zu nähern und als 74-jähriger Edgar Selge versucht, seine Eltern zu verstehen, begegnen sie ihm im Traum und die Eltern dann sagen, hast du uns endlich gefunden,
genau.
So wie dieses Buch eben auch bedeutet, weil er jetzt, glaube ich, anfängt zu verstehen, was eigentlich in dieser Familie passiert ist.
Ja.
Und was ich aber so wahnsinnig, also was mich wirklich umgehauen hat, war, das ist ein Buch von einem Mann, der eine Kindheit erlebt hat, wie sie Millionen Kinder vermutlich in Deutschland nach dem Krieg erlebt haben. Mit diesen schwerst traumatisierten Eltern.
Ja, Männern vor allen Dingen.
Vor allen Dingen Männern und ich meine, die Frauen wurden ja dann, nachdem die Männer aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen, zum Schweigen verdammt,
ja.
obwohl sie ihre Familien durchgebracht haben,
ja,
wahnsinnig starke Persönlichkeiten
ja,
waren,
ja.
schlimme Dinge erlebt haben,
mhm.
körperlich
mhm.
wie seelisch.
Ja.
Und wie wenig da bis vor kurzem eigentlich drüber gesprochen worden ist.
Mhm.
Und das hat mich wirklich umgehauen. Also das ja. ist so komprimiert auf einmal, dieser ganze Muff und dieser
mhm.
ganze...
Mhm.
dieses ganze unausgesprochene, unverarbeitete Trauma dieser Generation, die
ja.
an den Krieg geglaubt haben.
Mhm.
Seine Eltern sind ja Christen.
Mhm.
Und das finde ich, die
auch
beten ja vor dem Essen,
ja.
Ja,
ja, ja.
zeigen sich dankbar, dass es ihnen so gut geht
mhm.
und dann fangen sie an, über die Juden zu schimpfen.
Ja.
Und das 1960.
Ja,
ja.
ja.
einer
ja, ja.
Zeit, wo man denkt, naja, also die haben vor 15 Jahren diesen Krieg verloren.
Mhm.
Ja.
Mhm. Genau.
Also, aber
ist nicht so lange her.
Es ist nicht so lange her.
Es hat aber nichts verändert in deren Köpfen. Ne?
Und was das bedeutet sozusagen, ja. wenn man mit, auch der Vater, der haut ja ganz viel so Lebenssätze raus.
Ja.
ja und so Allgemeingültigkeiten, die aber so kriegsindoktriniert sind
ja.
Ja, und sich davon nicht lösen kann. Und das fand ich so beeindruckend
okay.
zu merken, wie lange man tatsächlich, wenn man an etwas glaubt und wenn man von etwas überzeugt ist und bereit ist, dafür sein Leben sogar
mm.
im schlimmsten Fall zu geben,
mm.
davon abzukommen und sich einzugestehen, wir lagen einfach falsch.
Ja.
Ja? Wir sind nicht die Herrenrasse und wir sind nicht besser als alle anderen. Und wir haben auch
Europa
nicht...
Europa ins Unglück gestürzt,
ja.
irgendwie so in unserem Wahnsinn und so. Ne? Und wir müssen jetzt erstmal ein paar Jahre in Sack und Asche gehen hier, ne? So. Also man ist immer noch der Meinung, man hat recht, ne?
Eigentlich, ja, und so. Das fand ich das wirklich
ja.
Schlimme daran.
Ja, das stimmt, ja.
Dass ja. dass diese Eltern also quasi das nie hinterfragen. Und dann gibt es
mhm.
ja diesen Bruder Werner,
ja.
der ist ja ein bisschen älter als der kleine Edgar,
aha.
der den Vater ja bis aufs Messer herausfordert und diese
ja.
ganzen Glaubenssätze ja alle hinterfragt
ja,
und
ja.
der Vater
ja.
dann da ja Tobsuchtsanfälle bekommt.
Ja, aber hoffen, also das hat mich dann gefreut, ehrlich gesagt, so dass da einer war in der Familie, der dem Kontra gegeben hat, ne?
Mhm.
Und der einfach nur so ganz sarkastisch, mit ganz sarkastischen kurzen Sprüchen dem Vater mal zeigt, was er für einen Unsinn da redet, ne? So.
Ja, aber der Vater versteht das ja gar nicht.
Nö.
Und die Mutter, und die Mutter versteht es ja auch nicht.
Aber die machen nachher doch irgendwie auch eine Israel-Reise oder so. Es gibt so Ansätze des Verstehens, gibt es nachher doch noch, ne? Oder?
Ganz zum Schluss, bevor die Mutter stirbt.
Ja.
Da geht sie doch in diese Ausstellung in München, als es um Kriegsverbrechen
ja,
in Russland
das ist
geht.
Die Verbrechen der Wehrmacht, ne? Das ist
genau.
eine berühmte Ausstellung gewesen, ne?
ja.
Die durch ganz Deutschland gezogen ist und so. Wo diese Geschichte, dieses Märchen, die Wehrmacht war ja gar nicht so schlimm, ne? Das waren ja die Nazis oder die SS und so, die Leute umgebracht haben, die Juden verfolgt haben und so. Das ist natürlich eine einzige Lüge gewesen. Natürlich, die Wehrmacht war extrem daran beteiligt, die jüdische Bevölkerung auszusortieren und in die Lager zu schicken.
Ja.
Die Wehrmacht genauso daran beteiligt wie alle anderen auch. So, die waren nicht die guten Soldaten oder so, totaler Unsinn gewesen. Ne? Auch das wieder so eine Lebenslüge.
Das Buch ist ja geprägt von Lebenslügen
ja.
dieser Eltern.
Ja.
Der Vater, der ja auch glaubt, dass er der Wahnsinnsmusiker ist.
Mhm.
Ich meine, er hat es nicht geschafft, Pianist zu werden.
Ja.
Ja,
er
schafft sich ja sein eigenes Publikum.
Genau,
ja.
die nicht anders können.
Die,
ne?
gar,
die
nicht
gar nicht weg können.
Also genau, ja, die sind ja...
Die Strafgefangene sind und da antreten müssen zum Musik hören, und ob die wollen oder nicht. Ne? Also.
Ja, und auch die eigene Familie muss ja zuhören.
Ja.
Ich meine, der gibt ja zwei Konzerte
ja.
sonntags.
In einem Abend,
oder vormittags kommen da die
ja.
Gefangenen,
ja.
müssen dann erst das ganze Haus umräumen, damit sie dann da einen Platz finden, weil
aha.
der Herr Gefängnisdirektor jetzt
ja.
da ein großes klassisches Konzert gibt.
Ja,
ja.
der wohnt aber auch ganz schön feudal, der Herr Gefängnisdirektor. Ne?
Ja.
Das ist ganz gut. Und
ja.
was mich so irritiert hat am Anfang, wird so beiläufig erwähnt, dass die ganzen Möbel von den Strafgefangenen stammen. Also der eine hat den Tisch geschreinert und der andere den Schrank und so.
Das Bild
so, ja, holla. Also der
ja.
hat sich das ja von den Gefangenen alles schön einrichten
ja.
lassen da. Ne?
Ja, und er findet ja auch gar kein Unrecht, weil es
nö.
Steht ihm ja zu. Er ist ja.
ja
der Herr Gefängnisdirektor.
Ja, naja.
Und dann müssen die ganzen Möbel da zur Seite räumen und am
mhm.
Abend kommen dann die die feinen Freunde und müssen sich das dann auch anhören. Ja. Und der Vater misst sich dann da ja immer mit diesen Star-Musikern, die er da einlädt, um dann da irgendwie dieses Bild aufrechtzuerhalten, dass er, was weiß ich, was für ein Supermusiker ist. Und dann wieder der Werner, der tatsächlich ja ein großes musikalisches Talent besitzt und dann da auch Cellist wird.
Stimmt, ja.
Natürlich immer wieder sagt, er hat kein Rhythmusgefühl, er trifft irgendwie den Ton nie gescheit, da stimmt irgendwie, stimmen die Tempi nicht in der Klaviersonate. Ja. Ne? Und quasi ja diese... Also diese Lächerlichkeit dieses Mannes ja immer wieder nach vorne bringt. Und der kleine Edgar, der aber seinen Vater natürlich trotz aller Grausamkeiten liebt, kann das noch nicht verstehen und nicht nachvollziehen.
Das fand ich auch so mit das Schrecklichste in dem Buch. Wie gesagt, ich fand es ziemlich furchtbar, das zu lesen. Vielleicht ist es ja auch so gewollt. Aber das war für mich der Satz, er hat nicht verstanden, er wollte von dem Vater geliebt werden und der Vater hat ihn geschlagen. So. Und das würde ihn nicht so halb so treffen, wenn das nicht jemand wäre, von dem er geliebt werden möchte. Und das fand ich furchtbar. Also ich meine, das ist ja das Schlimmste, was man über seinen Vater sagen kann. Also.
Ja, ich meine, das ist ja ganz oft so, ne, dass Schläge ja auch eine Form von Zuwendung sein können. Dann nimmt das wahr. Und interessant finde ich ja auch, dass der Junge ja auch sich immer wieder in Situationen begibt, in denen er ja herausfordert, dass der Vater sich mit ihm auseinandersetzt.
Ja,
immer wieder. Also er übertritt ja sämtliche Grenzen. Er klaut Geld, er geht heimlich ins Kino.
Klar. Versucht er auszubrechen. Also versucht aus dieser Enge, die Eltern überwachen alles, er hat kein eigenes Zimmer, er muss das teilen mit seinem Bruder, die Eltern laufen da nachts durch, das ist so ein Durchgangszimmer irgendwie. Der hat überhaupt keine Privatsphäre, überhaupt keine Ruhe, ne?
Nee, er hat keine Ruhe, aber gleichzeitig versteht er natürlich auch, also er fragt ja die ganze Zeit, was war, was war. Und die ganzen Grenzübertretungen, die er macht, ist ja im Grunde nur, um zu verstehen, was ist in diesem Haus los. Also er hat ja ein feines Gespür dafür, was ist in diesem Haus los. Und macht sich ja quasi ständig sichtbar, indem er ja quasi Dinge tut, von denen er wissentlich weiß, sie sind verboten und er weiß, er wird dafür wahnsinnig Ärger bekommen. Genau. Aber das sind ja die Momente. Da gibt es auch diese eine Szene, wo er quasi schon zu seiner Mutter sagt, die ihn dann ja auch einmal prügelt. Der Rohrstock steht übrigens da. Er ist schon vorauseilend und weiß, ich krieg Prügel und zieht ja schon irgendwie die Hose runter, damit er wieder windelweich geschlagen wird. Und das kriegt die Mutter ja nicht hin.
Ja, ach so. Okay. Also ich habe gedacht, irgendwann endlich tritt er mal über die Grenze. Ne? Also endlich geht er ins Kino heimlich, klaut auch Geld, um sich einen Eintritt leisten zu können und so. Ich dachte, endlich tritt er mal, macht er mal nicht das, was er soll. So,
so rum hast du es gelesen?
Ja.
Ich habe immer eher gedacht, hoffentlich sieht es mein Papa.
Ach so, dass er erwischt werden möchte.
Ja.
Er wird ja dann verpfiffen von den Nachbarn und so. Ne, die das
von dem Pastor?
Ja,
von dem Gefängnispastor.
Anschwärzen und so, dass er da nachts halt nicht abhaut und so. Die Eltern haben das gar nicht mitbekommen. Das ist ja so geschickt angelegt, dass sie es nicht mitkriegen, die Eltern. Ne? So seine Kinoausflüge. Aber die Nachbarn verpfeifen ihn dann und so. Ja. Okay, kann man jetzt drüber streiten, ob er das gewollt hat oder nicht irgendwie. Aber er buhlt natürlich auch, er hat ja noch vier Geschwister, irgendwie buhlt um die Aufmerksamkeit seiner Eltern. Ne?
Die ganze Zeit.
Klar.
Und er braucht natürlich auch noch mehr als die erwachsenen Brüder, die einfach schon einen Schritt weiter sind als er, weil irgendwann fragt er ja seine Brüder und die dann ja auch zugeben, unser Vater war zu uns auch so.
Ja.
Und dann der kleine Edgar dann ja, oder dann eben auch der erwachsene Edgar Selge ja sagt, und dadurch wurde es doch wahr. Also es ist nicht nur mir passiert und es ist keine Einbildung oder keine falsche Erinnerung, die ich habe, sondern dieser Vater war tatsächlich gewalttätig, gleichzeitig aber auch in manchen Situationen wahnsinnig liebevoll.
Ja, genau. Er versichert sich sozusagen, dass seine Brüder Ähnliches erlebt haben, weil er nicht ganz sicher ist, ob er es tatsächlich erlebt hat oder ob er es geträumt hat. Ne? So. Auch diese Missbrauchsszene da im Bad oder so. Das kann er sich gar nicht, er ist sich einfach nicht sicher, ob es wirklich passiert ist oder so. Ne? Und das holt er sich von seinem Bruder nachher die Bestätigung davon.
Ja. Ich glaube, er ist sich über viele Dinge einfach, könnte ich mir vorstellen, als der Edgar Selge angefangen, sich da hinzusetzen, ob ihm eigentlich klar war, wohin die Reise mit diesem Buch gehen wird.
Nee.
Finde ich, liest sich dieses Buch, weil es fängt ja so irgendwie fast ein bisschen amüsant an, da mit diesem Konzert.
Ja. Ja,
also man denkt natürlich, was ist das denn? Da lädt sich der Herr Gefängnisdirektor da seine Gefangenen ein und gibt dann da jetzt irgendwie so ein Konzert. Aber das ist ja fast noch so ein bisschen,
ja.
So, und das wird ja immer Also es kommen immer schlimmere Szenen. Mm, das Buch wird ja nach hinten richtig deprimierend.
Total. Es wird immer, eigentlich immer schlimmer. Ja. Ne? So, deswegen hat es mich wahrscheinlich auch so deprimiert. Am Anfang, genau, ist noch ganz skurril und lustig und so. Und dann wird es eigentlich immer dunkler, immer finsterer. Und diese bürgerliche Fassade mit diesen Konzerten und dieser Musik und so. Und
Literatur, die
lesen. Man spricht eigentlich nur über Klassik, ne? Also ja, moderne Musik, die ist ja in den Anfang der 60er Jahre auch schon gegeben hat und so, ne? Kommt überhaupt nicht vor, es geht nur um Klassik, ne? Ja. Und so, und das ist deren Welt, und dieses bürgerliche, dieses Bildungsbürgertum ist eigentlich eine reine Fassade, und je weiter man im Buch vorankommt, umso dunkler und finsterer wird es, und dann taucht natürlich sofort der Nationalsozialismus auf und die antisemitischen Sprüche und so, was alles überhaupt nicht mit dem zusammen, also das ist ganz absurd, ne? Diese eine Mendelssohn Bartholdy, darüber unterhalten sie sich über den jüdischen Komponisten, und der würde ja nicht so tief und innig empfinden können wie andere, ist ja klar, und so, und denkst du so, was für ein Bullshit hat man den Leuten nicht damals erzählt, sondern ja, das glauben die immer noch. Ja. Also 15 Jahre nachdem die den Krieg krachend verloren haben, durch Hilfe von außen wieder auf die Beine gekommen sind, wieder eine Demokratie haben, die halbwegs funktioniert, reden die immer noch so einen Stuss daher. Sie haben nichts begriffen dabei. Ne?
Nichts.
Nee. Und die ganze Fassade mit Musik und hast du nicht gesehen und Haydn und Tralala und so.
Mozart, wir spielen ja immer Mozart.
Im Prinzip sparen, wenn du das nicht verstehst, ne? Wenn du das Menschliche nicht, das humanistische Ideal nicht kapierst. So. Das ist bitter. Das fand ich sehr bitter.
Ich habe in diesem Buch wahnsinnig viel über Deutschland gelernt.
Ja.
Der späten 50er, Anfang der 60er. Das ist natürlich weit vor meiner Geburt.
Genau.
Von daher, klar, man hat es immer so gelesen oder auch mal gehört, oder ich habe auch mal, das hat mich auch enorm berührt, ein Sachbuch gelesen über die geprügelte Generation.
Ja.
Dann habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, von einer Psychologin, die sich eben mit diesen Kindern dieser kriegstraumatisierten Eltern auseinandergesetzt haben.
Ja.
Ein Buch, was nicht schuldzuweisend ist. Mhm. Ja? Und du hast mich ja vorhin auch gefragt, fandst du den Vater sympathisch? Ich glaube, darum geht es gar nicht.
Ja.
Ist der sympathisch oder nicht? Das ist einfach ein kaputter Mann.
Ja.
Und das ist auch eine kaputte Mutter.
Ja, ja? Sagtest du auch.
Ja?
Ne?
Also sie haben mir wahnsinnig leid getan.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und diese ganzen Prügel, die da in dieser Familie passieren, und deswegen komme ich auch auf dieses Buch, Die geprügelte Generation, da richtete sich ja wirklich in dem Moment alles gegen diese Unschuld der Kinder.
Ja.
Genau in der Zeit, in der eben dieses Buch Hast du uns endlich gefunden spielt.
Aha.
Ja. Also wie viele Kinder oder jetzt Erwachsene einfach mit diesen, noch mit Eltern groß geworden sind, die nie dieses Kriegstrauma überwunden haben.
Ja, ja.
Und selbst er ja heute noch versucht zu verstehen, was mit ihm passiert ist. So, und jetzt haben wir irgendwie 2021 und wir haben ein ganz anderes Land.
Ja, ja. Aber wir haben Kinder oder jetzt ältere Menschen, die in dieser Zeit noch aufgewachsen sind, und man merkt, wie lange das noch nachwirkt.
Ja.
Ne? Also wie von einer Generation das noch auf die nächste übertragen wird und eigentlich erst die Generation nach uns sozusagen keine Kriegsgeneration mehr ist. Ne? Das ist, glaube ich, auch so eine These in einem Buch, dass wir noch Kriegskinder und Kriegsenkel haben, die alle noch dieses verinnerlicht haben, was damals irgendwie als Ideologie verbreitet wurde.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich ein Verdienst von Selge auch, dass er das nochmal thematisiert hat und so. Er hat mal im Interview erzählt, dass er das sehr assoziativ geschrieben hat, das Buch, also auch so aus Szenen, so Szenen dann zusammengesetzt hat, und dass er das Buch erst schreiben konnte, nachdem seine Eltern gestorben waren. Also er konnte es nicht vorher schreiben und nicht veröffentlichen. Weil es auch sehr dicht dran ist in seiner Geschichte. Ne? Also er hatte auch einen Vater, der ist Gefängnisdirektor gewesen und so. Und er meint, es ist ein, der Edgar aus dem Buch ist ein entfernter Bruder von ihm selbst sozusagen. Er ist nicht eins zu eins er selber, aber es hat biografisch also viel mit ihm zu tun.
So. Das habe ich auch gelesen oder gehört, dass er das gesagt hat. Ich konnte mir das ganz schwer vorstellen.
Ja.
Dass das nicht eins zu eins eine Biografie ist, sondern dass er tatsächlich auch Dinge zusammengefasst hat aus einer Zeit und die natürlich diesem Edgar auch, diesem Kind Edgar in diesem Buch so mitgegeben hat. Also das ist ja eine wahnsinnig große Leistung, das dann so zu verdichten.
Ja, ja.
dass man auf, das, es sind ja nicht viele Seiten, also lass mich nochmal nachschauen, 301 oder zwei Seiten,
ist nicht lang, ne?
So viel Zeitgeschichte und Familiendramen komprimieren kann.
Ja, ohne jetzt so ein Geschichtsbuch zu werden, ne? So ein kleines Sachbuch draus zu machen. Ne? Ja, das ist natürlich auch eine Leistung, ja, ja. Und dieses Grauen halt rüberzubringen, ne? Und dieses Ausgeliefertsein als Kind, du verhältst dich, also die Eltern sind halt die absolute Macht über dich und du hast nicht viel zu sagen. Und ich finde, das hat er auch in dem Buch sehr gut rübergebracht.
Ja.
So. Ja.
Wahnsinnig. Mhm. Also wirklich, es ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, das Buch des Jahres.
Okay.
Für dich nicht.
Nee, ich fand es zu düster und zu traurig und zu trist und es kommt wenig, sehr, sehr wenig Liebe drin vor und so. Und das hat mich dann dazu motiviert, ein anderes Buch zu lesen. Und das hat mich dann mehr begeistert noch so. Aber ich würde auch sagen, es ist ein tolles Buch, es ist ein starkes Buch, aber es ist sehr, sehr, sehr traurig, trist und macht einen nicht unbedingt glücklicher, wenn man es liest. Aber klar, auch solche Bücher muss man lesen.
Ja, Helge, du hattest gerade erwähnt, der Edgar Selge, hast du uns endlich gefunden, hat dich dazu inspiriert, motiviert, also, ein anderes Buch zu lesen.
Während ich das gelesen habe, habe ich gedacht, welche Schriftsteller haben denn noch Bücher geschrieben? Und da ist mir neben Meyerhoff, den wir auch schon in der Folge behandelt haben, der viele tolle Bücher geschrieben hat, die auch so halbwegs autobiografisch sind, auch nicht eins zu eins sein Leben widerspiegeln und so, ist mir Matthias Brandt eingefallen. Auch ein großartiger deutscher Schauspieler. Mhm. Auch so ein bisschen meine Generation, ein bisschen älter als ich. Und der hat, der ist Sohn von Willy Brandt. Und insofern interessant, weil er hat ein Buch, so Erzählungen geschrieben aus seiner Kindheitserinnerung. Das heißt Raumpatrouille. Das habe ich gelesen, das fand ich gar nicht, hat mich nicht so beeindruckt.
Mir ist es auch nicht Brandt in Erinnerung geblieben.
Christina rollt gerade mit den Augen, könnte es nicht sehen, aber ja.
Ach so.
Böse gesagt, ist ein bisschen langweilig.
Ja, ne? Fand ich auch.
Ja, der Vater, ne, ist natürlich eine interessante Figur und so, aber der ist meistens abwesend. Was mich dann aber total geflasht hat, war Blackbird, was ich dann von ihm gelesen habe. Das ist ein Buch, was erst vor kurzem erschienen ist.
2018, ne?
2019 steht bei mir. Mhm. Und das ist echt, das fand ich echt stark. Das ist eine Jugendgeschichte, spielt in den 1977 rum. Und das schafft den Ton dieser Zeit, den ich auch noch gut kenne, ich bin Jahrgang 66, trifft diesen Ton dieser Zeit so wahnsinnig gut. Also die Jugendlichen sind so 15, 16 Jahre alt. Der Morten, der Motte genannt wird, sein bester Freund Bogi, der eigentlich Manfred heißt. Das ist so eine Szenerie, an die ich mich selber gut erinnern kann. Und die sprechen eine Sprache, auch diese, die nennen sich manchmal Schwudi oder Behindi oder sowas. Das ist genau, solche Sachen haben wir früher auch gesagt.
So was hast du gesagt?
Heute würde man in die Teufelsküche dafür kommen, auch völlig zu Recht. Aber damals hat man sich solche Schimpfworte an den Kopf geworfen, die waren natürlich nicht, die waren nicht böse gemeint. Man hat sich wirklich so unterhalten. Und das schafft Matthias Brandt in diesem wundervollen Buch Blackbird, trifft genau diesen Ton. Und der ist ja auch schon ein bisschen älter. Also er schreibt ja auch mit großem Abstand über eine Zeit, die schon lange vergangen ist. Und das kriegt er wahnsinnig gut hin. Das hat mir total gut gefallen. Es geht auch um Trauer und es ist eigentlich ein sehr trauriges Buch, also ein trauriges Setting. Erste Liebe, eine wahnsinnig schmerzvolle Erfahrung beim ersten Date. Also sie wird die traumatisierend ist, wenn man sie liest, denkt man so, um Gottes Willen, der arme Junge. Und
das
sein bester Freund.
Das Frauenbild auf Jahrzehnte.
Ja, das ist ja also wirklich, ist ja danach nochmal irgendwie, naja, also wirklich schreckliche Szene im Kino, wo er mit seiner Liebsten hingeht und dann bringt die aber einen anderen Typen mit und knutscht dann mit dem rum und so.
Der völlig, auch so unappetitlich ist.
Der ist mal völlig unattraktiv und so. Oh Gott, das ist wirklich, das fand ich grausam. Und dann aber sein bester Freund im Krankenhaus landet, der Bogi eben, und er merkt, er hat eigentlich immer weniger Bock, den zu besuchen. Also er hat ein ganz schlechtes Gewissen, weil er ihn so selten besucht und dem Bogi geht es auch nicht gut.
Nee, der hat Krebs, ne?
Wird er, ja, genau. Mhm. Er kriegt eine fiese Krebstherapie, dem geht es dann nochmal besser, kommt er wieder raus, dann ist wieder alles so ein bisschen wie früher und so. Er trifft ein anderes Mädchen, die ihn toll findet, die ist Schornsteinfegerin, witzigerweise.
Die ist super, oder?
Steffi. Die ist super. Und
Steffi mochte ich total gern.
Steffi ist super, aber letztendlich geht es darum, dass dass sein bester Freund stirbt. Ne? Also dass nach kurzer Genesungszeit geht es dem Bogi deutlich wieder schlecht. Er landet im Krankenhaus und er erlebt praktisch mit, dass der Junge stirbt.
Genau.
Also die Eltern sind noch dabei und er ist ein bisschen weit im Vorzimmer oder im Wartebereich oder so. Aber er lebt praktisch mit, wie sein bester Freund stirbt, und das ist sozusagen der traurige Höhepunkt dieser Geschichte. Und wie er dann versucht, damit klarzukommen, die Trauerfeier und wie er mit seiner Trauer umgeht. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, mit zwei Flaschen Amselfelder auf dem 10-Meter-Brett endet das sozusagen in einer total skurrilen Szene mit einem Bademeister, der Elvis heißt, und ihm dann noch die richtigen Ratschläge gibt. So. Und ein wunderbares Buch, kann ich nur jedem sehr, sehr warm ins Herz legen, und hat mich so ein bisschen aus der Traurigkeit von Edgar Säge befreit. Das habe ich sozusagen direkt, während das eine Buch noch gelesen habe, habe ich das andere angefangen. Das hat mir sehr, sehr geholfen.
Ja.
Und sehr fasziniert, ja.
Nee, du hattest es mir ja dann ausgeliehen, und dann dachte ich irgendwie, man kann es eigentlich fast gar nicht vergleichen, die beiden Bücher. Ne? Nee, also sie spielen irgendwie...
Ja.
Es liegen irgendwie 15, 20 Jahre zwischen diesen beiden,
genau, es ist eine
Protagonisten.
Andere Zeit.
Es ist eine ganz andere Zeit.
Es ist ein ganz anderes Setting auch. Und
ganz
so.
Anders.
Das kann man nicht vergleichen. Der Vergleich ist unfair. Ne? Das
ja,
Thema von
fand
Edgar
ich
Säge
auch.
Ist auch, ja. Aber trotzdem, das Blackbird hat mich wahnsinnig fasziniert. Hat mich auch an Chick erinnert. Kommt auch sprachlich in die Richtung. Kommt dem auch nahe. Und das ist das, was mir bei Säge eben ein bisschen gefehlt hat. So dieses zeittypische, was man selber auch noch erlebt hat und wo man sich daran erinnert, was man zwischendurch wieder vergessen hat oder so. Amselfelder, so ein billiger Rotwein,
so ein Fusel,
ja, den man als Jugendlicher trinken musste, weil es das Billigste war und so. Also solche Sachen hat er noch im Kopf. Das fand ich wahnsinnig stark.
Das fand ich auch irre, ne? Dass er so eine Zeit wieder aufleben lassen kann. Und aber klar, naja, gut, also ich bin ja jetzt ein bisschen jünger als du, und trotzdem habe ich aber auch bei so manchen Szenen gedacht, ach ja, stimmt. So, hätte auch bei uns in unserer Kleinstadt so sein können.
Ja,
ne? Und auch
so
diese Sprache, das fand ich also auch echt interessant, dass er das alles wieder so präsent hat. Und genau das, was du halt sagtest, ne? Irgendwie stimmt, das hat man früher ja so gesagt.
Total
und
vergessen, ne? Ja. Aber das kommt dann durch das Buch alles wieder hoch. Und
er macht den Larry, das musste ich so drüber lachen.
Wie er den Kopf drum macht und wieder dieses Mädchen da treffen möchte und so. Und wann er die trifft und wo. Und dann lauert er praktisch immer auf und dann kann sie nicht anrufen. Und das ist toll. Also eine tolle Geschichte.
Ja, sehr unterhaltsam, obwohl der beste Freund ja stirbt und er mit dieser Situation ja auch völlig überfordert ist.
Klar, ist 15, 16 Jahre alt.
Ja, dann habe ich
ja noch nie mit dem Tod zu tun gehabt oder so. Wie soll der mit so einer Situation umgehen können?
Ja, oder auch seine Eltern lassen sich ja scheiden und aber das ist irgendwie noch so, ist der Papa halt weg. So, ne?
Das passiert schon praktisch vorher. Ne? Das ist sozusagen, das Buch beginnt damit, dass die Mutter auszieht aus dem gemeinsamen Haus.
Ja, aber interessant, ne? Also ich meine, wenn man jetzt so überlegt, ne, also jetzt so alt wie wir halt sind, würde man denken, oh Mann, diese Trauer, das ist doch furchtbar.
Ja, ja.
Die Eltern lassen sich scheiden, ist furchtbar. Und was beschäftigt ihn?
Ja.
Ja, dass diese blöde Schnalle irgendwie mit diesem fürchterlichen Typen mit da im Kino knut.
Ja.
Und das fand ich so erfrischend, ehrlich gesagt.
Jacqueline Schmiedebach
heißt
sie auch noch.
Jetzt heißt sie auch noch so furchtbar.
So klasse. Also ich habe auch echt gelacht dabei. Oder auch, also,
wie er dann wegrennt und seinen ersten Joint raucht.
Szenen meines Lebens. Also nicht
das
genau
bist du,
so,
ja? Du
aber
bist Motte.
Ich habe mich mit dem total identifizieren können, genau so. Auch dieses nicht wissen, ne? Will die was von dir oder nicht, dann einmal lächelt sie dich an, gibt dir einen Kuss, zum nächsten Mal bringt sie einen anderen Typen mit und so, wo du echt überhaupt nicht weißt, woran du bist. Und du bist sowieso, weißt du sowieso nicht, wer du bist, deine Eltern trennen sich, dein bester Freund im Krankenhaus, ich meine, schlimmer kann es ja gar nicht kommen.
Ja.
Und so. Und trotzdem kommst du da irgendwie kommt er da raus.
Ja.
Und irgendwie schafft er es.
Sehr resilient.
Kriegt auch mit der Hilfe von anderen Leuten und seinen Freunden nachher doch noch die Kurve. Und das ist ein tolles Buch.
Ja.
Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe mitgebracht Alina Bronski, Barbara stirbt nicht. Wir haben hier die ganzen Sterbebücher, ist ja furchtbar.
Ja, Mensch, schon wieder.
Es geht schon wieder um den Tod.
Noch eins, ja.
Alina Bronski, eine super Schriftstellerin. Ich glaube, es ist ihr viertes Buch, was sie geschrieben hat. Eine Berliner Schriftstellerin hat geschrieben Baba Dunjas letzte Liebe, dann Der Zopf meiner Großmutter, dann ein Buch, das habe ich nicht gelesen. Und jetzt ist das ihr neues Barbara stirbt nicht.
Okay.
Warum dieses Buch wirklich toll ist. Es geht um ein altes Ehepaar. die dürften vielleicht so um die 80, 85
ja,
sein.
Ja. Ja.
Und so ein ganz klassisches Ehepaar. Der Mann hat halt zeitlebens gearbeitet, hat sich um die wirtschaftliche Komponente gekümmert,
ja,
und sie hat den Haushalt geschmissen und hatte quasi ja das Management der Familie, würde man heute sagen. So.
Okay.
Und jetzt wird diese Frau krank, und diese Frau war nie krank.
Ach so.
Und sie sagt, ich lege mich jetzt mal eben hin.
Aha.
Ja, und eigentlich es beginnt nicht so, dass sie jetzt ein langes Sichtum hat oder dass sie jetzt ganz viel beim Arzt ist, sondern sie sagt, ich lege mich jetzt einfach mal hin.
Okay.
Was passiert? Sie steht nicht wieder auf.
Aha.
Und dieser alte, uralte Mann
kann
überhaupt nicht verstehen, was mit seiner Frau los ist.
Ach so.
Ja. Und muss aber, das Buch spielt etwa im Zeitraum eines Jahres, muss natürlich anfangen, sich selber zu versorgen und ist damit völlig überfordert.
Das kann man sich vorstellen, ne? Genau.
Er ist halt einfach so ein alter Familientrottel, schon so ein bisschen senil, der eigentlich nur auf seinem Lieblingssofa sitzen möchte.
Ja.
Und seine Frau hat es doch gemacht.
Ja.
Ja,
ist mit seinem selber kriegt kein Ei geschnitten.
Nee, ganz gekocht, er kriegt kein Ei gekocht. Ja.
Das kann man sich heute, das können wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ne?
Aber das ist tatsächlich diese Generation, die das komplette Kochen an eine Person ausgelagert hat und selber es nicht auf die Reihe kriegen können.
Ganz klar.
Kein Spaß. Also,
ganz klare Vereinbarung zwischen den Ehepaaren. So ein bisschen wie bei Edgar Selge letztendlich
auch. Ne? Arbeitsteilig, ne?
Richtig, arbeitsteilig. Die Frau macht die Kinder.
Bereich.
Die haben auch zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Mit dem Sohn ist er halt auch hoffnungslos zerstritten, weil der Sohn natürlich irgendwie den modernen Vater spielt oder sein möchte. Hat auch eine Tochter, ist aber von der Frau getrennt. Das kann der alte Mann ja überhaupt nicht verstehen. Und warum denn der Sohn so ein Schluffi ist. Und warum, das versteht er nicht, dieses Lebenskonzept seiner Kinder, und die Tochter ist dann auch mit einer Frau zusammen. Also er ist so richtig alles, sein ganzes Weltbild ist durch seine eigenen Kinder ins Wanken geraten.
Ah, ja.
Und jetzt legt sich die Frau auch noch ins Bett.
Ja.
Und er ist auf sich selbst zurückgeworfen.
Okay.
So, und dann geht es halt ein ganzes Buch lang, das sind auch irgendwie 300 Seiten,
ja,
so letztendlich darum, wie er auf seine 255 Seiten, auf seine sehr alten Tage, noch anfängt, sich zu emanzipieren.
Ah, der Vater.
Der Vater, der uralte Mann.
Ja.
Also er entdeckt dann, wie man kocht.
Ja.
Ja?
Ah, ja.
Wie macht er das?
Ja.
Er entdeckt, dass seine Frau bei Facebook war.
Ach so.
Ja, und klickt sich sozusagen in ihr Profil ein.
Ja.
Und unter der, und dann fragt er, guckte erst so, ne, was passiert denn da? Und mit wem redet denn meine Frau da? Weil er ist so ein ganz schmallippiger, verschwiegener Typ, kein Wort zu viel. Und seine Frau ist eigentlich so eine ganz lebhafte gewesen.
Okay.
Ja? Und die hat aber mit ihrem Mann nicht viel geredet, weil er hat ihr ja nichts angeboten, weil man soll ja viele Worte machen.
Ja.
Ja? Und genau, also auf jeden Fall lernt er dann quasi mit ihrem Facebook-Profil kochen.
Ah, ja.
Ja, am Anfang ist das ein heilloses Chaos, aber er erlebt dann sehr viel Unterstützung eben auch im Internet. Es gibt dann also diverse Frauen, die also irgendwann merken, dass er gar nicht mehr die Frau ist, sondern dass da irgendeine andere Person dahinter steckt. Dann kriegt er Besuch von den alten Damen, die dann für ihn die Küche schmeißen wollen. Gleichzeitig stehen natürlich ständig die Kinder auf der Matte, die natürlich sagen, Papa, du kannst hier nicht mit der kranken Mama da oben im Bett leben, das geht nicht, und das will er nicht, und er ist doch nicht senil, und sie sollen das doch einfach mal verstehen, dass er die Küche jetzt hier wuppt, und er kriegt das mit der Frau auch schon hin, weil er eigentlich die ganze Zeit glaubt, die Barbara, die wird schon wieder aufstehen.
Und er ist aber mit der Frau alleine, also keine Hilfe oder
Nein, er will das auch nicht, und das lässt er auch nicht zu.
Nee.
Und also es ist so tragikomisch.
Mhm.
Ja? Also es ist die Emanzipation eines sehr alten Mannes.
Stark.
Der sein Leben versucht, auf seine sehr alten Tage noch hinzubekommen, seine Kinder, sich mit seinen Kindern versöhnt, weil er natürlich versucht, sie auch anders anzusehen, und er versucht natürlich auch, sich in seine Frau langsam reinzuversetzen.
Ja.
Also wie hat es denn die Barbara gemacht?
Genau.
Und warum hat es die Barbara so gemacht?
Ja,
und er fängt an, wirklich, weil er in ihre Rolle reinschlüpfen muss, sie zu verstehen.
Ja, ja.
Und er liebt sie heiß und innig, aber er ist natürlich auch stinkend sauer auf sie, weil was legt mir sie jetzt ins Bett? Das ist eine Rolle, die steht ihr nicht zu.
So,
aber er nimmt sie dann irgendwann an. Es gibt dann auch noch so eine Familienlüge, die aufgedeckt wird und so. Aber er versöhnt sich.
Aha.
Und ob Barbara stirbt oder nicht, verrate ich hier nicht, aber sie ist halt sehr alt.
Das Buch verrät, der Titel verrät ja schon ein bisschen was. Also Lächelst du und sagst
Meinste. Also von daher wirklich kein ein super Spoiler. Buch. Nee. Ich muss sagen, ich mag die Bücher von der Alina Bronski alle, weil sie so, sie hat ganz starke Charaktere. Und in den anderen beiden Büchern, die ich erwähnt hatte, geht es um sehr starke, verschrobene Frauen. Und hier geht es um einen alten, verschrobenen Mann. Ja. Und das ist tatsächlich für Alina Bronski bislang ungewöhnlich gewesen. Ja. Ich fand es trotzdem also wirklich, las ich richtig gut.
Ja, über so ein Thema, was eigentlich kein lustig, besonders lustiges ist oder so, dass man so dann noch lustig drüber schreiben kann, ist natürlich eine große Leistung.
Ja, hat mir wirklich gut gefallen.
Ja, klingt super.
So, womit wir am Ende unseres Podcastes wären. Ja. Wir müssen noch unsere Bücherstapel vergeben.
Ach so, ja.
Genau, also wir haben gelesen Mutter Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht.
Ja.
Eigentlich schwierig für so einen Klassiker, so einen Buchstapel zu vergeben. Wo liegt es bei dir?
Ja, bei 5. 5 ganz von oben. 5 Bücher würde ich vergeben. Ist ein Klassiker, vollkommen zu Recht, sollte man lesen und liest sich heute auch noch großartiges Buch.
Wie viel gibst du Edgar Selge?
Moment, du hast gesagt, was du sagen würdest.
Ich werde mal gucken. 4.
4.
Ja. Okay. Also ich würde andere Klassiker wahrscheinlich oben drüber legen, aber es liegt
aber
nicht.
4 von
also
5.
Ja, schon ziemlich
weit. Das ist die höchste Zahl, ne? Und
genau.
Da bist du bei 4. Okay. Mhm. Edgar Selge.
Ganz oben.
Ja, was frage ich überhaupt?
Buch des Jahres.
Ja.
Ja.
Krass. Ich überlege, ob ich ein 4 geben soll.
Na, das ist doch gut. Ja? Dafür, dass du es eigentlich so furchtbar fandst.
Ja, es ist immer so, wenn man, es ist schon ein bisschen, ich habe schon ein bisschen länger her, als ich gelesen habe, und mit Abstand bleibt dann doch ein bisschen was anderes hängen, als wenn man es gerade so frisch gelesen hat. Und im Gespräch jetzt mit dir und so muss ich sagen, klar, das hat seine Stärken und es hat ein wahnsinnig starkes und schweres Thema und so. Deswegen ist das Buch auch so, wie es ist.
Verschenkst du es
weiter? Dass es eigentlich umhaue oder dass es mich nicht zum Lachen bringt, ist natürlich gewollt.
Aber das habe ich mit umhauen ja auch nicht gemeint.
Ja, nee. Also ich würde tatsächlich 4 von 5 Sternen sagen. Mhm. So schlecht war es dann tatsächlich nicht, wie ich es im ersten Anflug so hatte. Aber
Verschenkst du es weiter?
Ich überlege an wen. Also das würde ich tatsächlich jemandem schenken, der sich mit Literatur und auch mit Nazi-Vergangenheit und so ein bisschen auskennt. Das würde ich jetzt nicht jedem in die Hand drücken. So.
Ja. Nee. Also Unterhaltungsliteratur.
Also so als Weihnachtsgeschenk oder so würde ich auch sagen, eher nicht. Eher nicht.
Ja.
Ganz anders, Blackbird, Matthias Brandt, 5 von 5 Bücherstapel oder Büchern. Das würde ich tatsächlich jedem fast empfehlen und in die Hand drücken und auch verschenken.
Damit macht man nichts falsch, ne?
Nee, auf keinen Fall. ist jetzt das Taschenbuch gerade rausgekommen, kostet irgendwie 12 Euro. Kiwi Verlag erschienen und so. Mhm. Ein großartiges Buch.
Gut.
Und deine
Alina Bronski?
Barbara stirbt nicht.
Barbara
oder
stirbt
doch,
nicht.
Oder,
ja? Wer weiß.
Wir wissen es nicht.
Also, wir wissen es nicht. Ich weiß es, aber
das verrate ich dir nicht. Es nicht.
Erst wenn der Podcast aus ist.
Ja, okay.
Was gebe ich?
Ja, auch.
Habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Nee. 3,5.
3,5?
Ja. Also, okay. Naja, dazu ist es dann doch zu flockig. Also es ist nett, es liest sich gut, es ist gute Literatur, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das hat mein Leben verändert.
Nein.
Und das muss ich halt bei dem Selge sagen. Es wird tatsächlich was verändern. Ja.
Also das Selge hängt einem tatsächlich sehr nach. Ich habe Blackbird direkt drauf gelesen, fand das noch stärker von der Beschreibung der Zeit her und so, weil die mir auch näher ist. Blackbird wird mir auch lange hängen bleiben und ich werde es wahrscheinlich auch nochmal lesen. So.
Mhm.
Ja. Toll, also toll, dass es solche Bücher gibt, dass die einen so umhauen und so faszinieren.
Ja,
ne? Großartig. Ja.
Richtig toll. Das waren wirklich gute Bücher, haben wir eine gute Auswahl getroffen.
Fand ich auch. Also, und das motiviert dann noch gleich weiterzulesen, oder?
Was haben wir uns denn ausgesucht für die nächste Ausgabe?
Die nächstes Mal wäre der Klassiker, ich habe gesagt einfach Animal Farm von George Orwell.
Mhm.
Auch ein Klassiker der Schulbuchliteratur. Mhm. Relativ kurze Parabel über Sozialismus, Herrschaft von wenigen über andere, Scheinheiligkeit in einer großartigen Tiergeschichte.
Und wir lesen Christian Kracht, Eurotrash. Genau, viele, viele Jahre später nach seinem vielbeachteten Buch Faserland, was ich jetzt schon mal gelesen hatte in dem Zusammenhang.
Ja.
Deswegen freue ich mich super auf Eurotrash.
Ja.
Auch aktuell gespielt an der Schaubühne.
In Berlin?
In Berlin, aber es gibt ja keine Karten.
Hey, Schaubühne.
Hallo Schaubühne.
Das sind so maximal, weiß nicht, wie viele Leute reingehen, 300 oder so, mhm, ins große Haus. Oder
und dann spielt noch Meyerhoff mit, also von daher.
Viel Spaß beim Kartensuchen.
Genau. Was liest du über Weihnachten, außer unsere Bücher? Hast du schon was in petto?
Ja, ich habe angefangen zu lesen, der alte Mann, wie heißt das, der alte König in seinem
Exil.
In seinem Exil.
Arno Geiger.
Von Arno Geiger, ist schon ein paar Jahre her, dass das erschienen ist. Habe ich damals irgendwie verpasst zu lesen, aber es geht auch um Alter, Tod, Senilität. Der Vater wird dement und der Sohn lernt ihn praktisch dadurch nochmal neu kennen. Mhm. Der Vater verliert nämlich nicht seinen Humor, nicht seine Sprachfähigkeit, vergisst einfach nur Sachen und kommt zu skurrilen Szenen und so. Und der Sohn lernt ihn aber auf die Weise nochmal neu kennen und lieben. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Auch so ein bisschen, man beschäftigt sich ja schon ganz langsam mal mit dem Alter und so. Und vielleicht kommt man ja auch mal in die Situation, ne? So.
Oh weia, ist noch ein bisschen hin.
Ja, das ist interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, so. Ja, das geht ja auch durch Literatur ganz gut.
Das stimmt.
Ja? Hast du noch was im Petto gerade?
Ach du, mein Bücherstapel der zu Hause, der ist so hoch mittlerweile wieder. Ich hatte mir mal vorgenommen, mir keine Bücher mehr zu kaufen. Nee, das funktioniert nicht.
Nee, ich auch nicht.
Das ist ganz schlimm.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe lange bei großen Buchhandlungen kam ein Stapel wieder raus. Mhm. Aber es macht auch wahnsinnig Spaß.
Also, ach, das ist so schön, wenn man mit Büchern nach Hause
kommt. Ich habe auch Bücher gekauft, die ich nicht kannte, von denen ich nicht viel weiß, außer dem Umschlag, Klappentext, ersten zwei Seiten und so. Mhm. Und ich einfach denke immer, das gibt dir mal eine Chance.
Und das eine sieht sehr schön aus.
Ja, deswegen habe ich es auch gekauft.
Ja, vielleicht ist das ja das nächste Buch im Podcast, was nicht im Kopf, was im Kopf bleibt, weil aufmerksame Hörer werden es gemerkt haben, dass wir ja die Bücherbank abgeschafft haben und jetzt die Rubrik heißt Bücher, die uns im Kopf bleiben werden.
Ja, und das ist auch viel besser als, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das eigentlich keine gute Idee ist, Bücher vorzustellen, die man doof fand oder so.
Vor allem, weil man sie zu Ende lesen musste.
Genau. Schlimmstenfalls musst du die dann nochmal lesen, sondern Bücher, die uns Spaß gemacht haben und fasziniert haben und so. Und davon gibt es zum Glück auch eine ganze Menge.
Ja.
So, ne?
In diesem Sinne,
schöne Feiertage.
Schöne Feiertage.
Guten Rutsch.
Ausreichend Zeit zum Lesen wünschen wir euch.
Und viel Spaß und wir hoffen dann im neuen Jahr wieder mit neuen Büchern an den Start gehen zu können. Oder wir sind uns sicher, dass wir es machen.
Auf jeden Fall.
Ne?
Bis dahin.
Alles klar, bis dann.
Tschüss.
Ciao.